Vor allem, wir hatten gedacht, also fürs VierTrack, also VierTrack ist halt ein sehr komplizierter Name. Das, und eine andere Idee war George Lucas.
Ja, stimmt. Aber das hat, ja, stimmt, das war auch meine Diskussion.
Das ist ja auch ganz geil
Aber es ist auch ein
gewesen.
bisschen nerdig, so.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine.
Und Stefan.
Ja, und begrüßen euch mal wieder zu einer richtigen Folge mit richtigen Menschen vor Ort. Corona geht hoffentlich langsam dem Ende entgegen und wir sitzen wieder bei uns im Studio und haben zwei Menschen da, nämlich den Georg und den Lukas von Fürst Wiatschek aus Berlin. Hallo.
Hey.
Hallo. Wir sie, die haben auch Nachnamen, Lukas Wiatschek und Georg Fürst. Das ist nämlich gar nicht unwichtig für das, was ihr betreibt, nämlich Fürst Wiatschek. Ich habe mich gefragt, als ich das erste Mal gelesen habe, habt ihr euch eigentlich umbenannt dafür oder das ist ja echt irre oder habt ihr euch den Namen sozusagen namenmäßig irgendwie getroffen und gesagt, hey, das klänge gut. Also auf jeden Fall ist es wie gemacht, sage ich mal.
Wir hatten zusammen Bier gebraut zu Hause und hatten uns also irgendwann mal gedacht, wir müssen uns mal einen Namen geben. Und hatten verschiedene Namensüberlegungen und sind dann eigentlich den einfachsten gefolgt, was halt irgendwie logisch war und das andere eigentlich uns nicht überzeugt hatte. Und dann hatten wir uns einfach die Namen kombiniert.
Ist ein Knaller. Wir freuen uns total, dass ihr heute hier seid und euch gemeldet habt. Das kam echt überraschend, weil ihr seid auf dem Weg nach Hause, nach Berlin und kommt aus Kopenhagen.
Genau, ja. Wir waren gerade 2 Tage in Kopenhagen. Und haben das war unsere erste Collaboration, also Real-Life-Collaboration dieses Jahr mit Töröl in der neuen Brauerei Töröl City. Und wir haben ja schon immer so super viele Collaborations gemacht und war cool, mal wieder rauszukommen und mit anderen Brauereien was richtig zu machen.
Aber auch inspirierend, also Töröl hat ja auch eine neue Brauerei, das zu sehen und das Gelände, nette Leute, kannten wir eh. Cool. Und hat uns gefreut, dass man die sich persönlich wieder sieht, nicht nur E-Mail oder kurz irgendwelche Nachrichten schicken. Macht schon einen Unterschied.
Und in Kopenhagen hat es Corona nie gegeben.
Hatte sich zumindest so angefühlt. Also es war schon wirklich sehr angenehm. Also auf der Straße waren viele Fahrräder. Wir hatten die Fahrräder mit und sind auch mit dem Fahrrad gefahren.
Ja.
War echt gut, ja.
Super.
Ja, und Essen, Restaurants, also alles proppenvoll. War angenehm.
Sehr cool.
Und gute Biere. Was, genau, habt ihr, was habt ihr mitgenommen an guten Bieren?
Also eigentlich hatten wir gar nichts mitgenommen, weil wir nicht wussten, wie das mit der Grenze ist. Wir hatten auch so eine Einladung, weil die Grenze offiziell erst nach Dänemark in 3 Tagen aufmacht.
Okay.
Und man aus beruflichen Gründen fahren kann, aber wir wussten nicht, ob Bier machen jetzt beruflich genug ist. Deswegen hatten wir so ein Einladungsschreiben und hatten aber jetzt nichts Kompliziertes mitgenommen, weil wir nicht wussten, ob die jetzt irgendwie da noch checken oder sonst was. Und eine Diskussion wollten wir uns nicht einlassen.
Und was habt ihr gebraut?
Wir haben Double IPA gemacht.
Ja.
Hazy Double IPA. Mhm. Beim Hopfen gucken wir noch. Wahrscheinlich wird es Galaxy und Amarillo im Dry Hopping. Bin gespannt.
Und ihr sagt, ihr habt euch beim Brauen oder schon zusammen gebraut. Woher kennt ihr euch überhaupt?
Wir kennen uns vom Bouldern, von der Kletterhalle. Also wir waren beide Kletterboulderer. Und wir haben uns kennengelernt in der Bertha Block Boulderhalle in Berlin. Und
Und wir haben dann auch Urlaub gemeinsam gemacht.
Ja.
Und haben über Essen gequatscht, über Whisky gequatscht, über Spirituosen gequatscht, über viele Sachen.
Wir hatten so eine Sportgruppe in der Bertha Block.
Es hieß direkt Sportgruppe.
Genau, das war die offizielle Sportgruppe und wir hatten, ich weiß nicht, wir waren zu 5, zu 6 und haben gebouldert und danach hatten wir oft Whisky getrunken oder Bier, alles zum Abschluss zum Training.
Und da sind dann so die verschiedenen ersten Braue. Vorgänge von uns mitgebracht worden und verkostet worden. Und
okay.
Ja, wir haben damals auch Liköre gemacht zu Hause und dann irgendwie die verkostet und angefangen. Dann wollten wir Whisky machen, haben Bier brauen gelernt, haben wir Bier gemacht und Bier getrunken.
Wir haben auch was gebrannt, aber das war... Konnte man nicht trinken.
Das war
Aber ja, man wurde nicht blind oder so.
Nee, nicht blind, aber es hat Kopfschmerzen. Es hat also, mehr nach Kleber gerochen als.
Hat euch gesagt, Bier, da habt ihr ein besseres Händchen für.
Ja, also war irgendwie einfacher.
Er war von Start weg auch gut. Also so, dass es halt irgendwie ja, Spaß gemacht hat.
Ja. Das ist doch super.
Euer Start ist ja eh ganz lustig. Es hat was mit einem Kamel zu tun. Ja.
Wir fragten uns, was macht das Kamel heute? Weil wir haben einen Artikel von 2017 gefunden, da war ja, das Kamel noch in Jordanien.
Es ist immer noch in Jordanien. Also ursprünglich war so das erste größere Projekt, was Lukas und ich mal machen wollten, jetzt unabhängig vom Bier, die Allgäu-Orient-Rallye zu fahren. Da fährt man vom Allgäu, hat ein Budget von 1111 Euro bis nach Jordanien, hatten uns da auch angemeldet, hatten aber noch kein Auto und dann musste ich aber absagen, weil ich Vater geworden bin. Mhm. Ist auch ziemlich genau auf dem Geburtstermin gefallen und dann war es okay, klar, da kann ich nicht mehr fahren. Gibt es auch nicht so ein bisschen, vielleicht, eventuell. Und dann ist Lukas aber alleine gefahren und hat auch tatsächlich gewonnen und ein Kamel bekommen. Ja. Aber steht immer noch in Jordanien. Aber es gibt auch Fotos, wie er auf dem Kamel sitzt.
Also. Aber es gab ja nicht nur das Kamel, es gab anschließend ein Praktikum, ein Wegweisendes.
Ja, ich hatte ja, also ich hatte da, na stimmt, das war sogar mein erstes Praktikum. Also ich habe dann, also war ja so auch eine Reise von 3 Wochen und dann war ich auch so ein bisschen gelangweilt von Kultur und fand es dann interessant, spannend, bei einer Brauerei einfach in Jordanien ein Praktikum zu machen und habe mich bei denen gemeldet und die fanden, ja klar, komm vorbei. Und dann haben die mich halt so mal zugucken lassen. Ich habe also auch einfache Sachen gemacht, wie Boden sauber machen oder sowas. Und die hatten auch ein Apartment in der Brauerei, da habe ich dann übernachtet und die Mutter vom Braumeister hat dann also traditionelles Essen für mich gekocht und das war super spannend.
Ach cool.
War super, super tolle Zeit. Und dann gab es noch eine Aushilfe, der war aus Ägypten und er konnte kein Englisch, ich konnte kein Arabisch und also wir konnten uns nicht verständigen, aber wir haben alle abends immer, waren so zwei, der hat dort auch übernachtet und wir hatten Bier getrunken. Also es war.
Bier verbindet.
Ja, es war halt, also. War halt super lustig damals, cool. War super tolle Zeit. Und hat man so ein, ich fand das, also man lernt halt die Leute kennen, die echten Leute, das fand ich gut. Und deswegen fand ich das eigentlich spannend, danach so Reisen zu verbinden mit Praktika, weil man dann tatsächlich dann mit den Leuten, die in der Brauerei arbeiten, also die sind das ist weniger touristisch und hast dann mit den Locals zu tun. Das fand ich, den Aspekt fand ich auch ziemlich cool.
Ja.
Und bin dann bei Poyala gelandet. Und dann Beavertown und dann Boneyard in den USA.
Mhm. Was wurde denn gebraut in Jordanien? Ein Lager im Zweifel?
Die haben sehr moderne Sachen gemacht, weil der Braumeister hat seine Ausbildung, ich glaube, in Colorado gemacht, in den USA.
Mhm.
Und dann ist er zurück nach Jordanien und hat dann dort eine Brauerei aufgemacht. Mhm. Also das war Pale Ales, Red Ales, okay. Stouts, ja, alles Mögliche.
Hast du dann vorher, habt ihr beide vorher schon zu Hause Bier gebraut? Mhm. Also du bist als Heimbrauer dahin und hast das dann nach und nach professionalisiert sozusagen.
Der war so interessiert an, mit echten Brauern, also Brauanlagen zu brauen. Also war der andere Aspekt, der interessant war. Und ja, ist immer gut von den Pros zu lernen.
Ja. Mhm, klar. Weil ausgebildeter Brauer ist ja keiner von euch beiden, ne?
Mhm. Nee, keiner.
Was hast du gemacht vorher? Du bist, glaube ich, Webdesigner, ne? Nee, einer von euch
ist Webdesigner. Wir haben beide Mediatechnik studiert, zufällig, aber an unterschiedlichen Orten.
Okay.
Unterschiedlichen Universitäten, ja.
Okay.
Das ist auch reiner Zufall.
Ja, ich hab davor als Webdeveloper gearbeitet.
Aha. Ich habe Projektmanagement gemacht, aber auch für Medienproduktion. Ja.
Kommt eigentlich aus einer anderen Richtung. Und jetzt seid ihr im Bier gelandet. Und ihr habt mit eurem ersten Bier, das ihr ja gleich im großen Stil gebraut habt, nämlich, ich glaube, 1700 Liter bei Kammer. Das fand ich beachtlich, dass man mit dem ersten Bier gleich mit so einer dann doch recht großen Batch rausgeht. Mhm. Habt ihr einen riesen Hit gelandet. Das war das Sniper und das erste, was in Deutschland auf dem Markt, also in Deutschland gebraut wurde. Ja. Richtig?
Also vielleicht sogar auf dem Markt, weil damals, als wir damals damit das rausgekommen sind,
das war 2016 mit eurer Gründung?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube es. 2016 so, also Ende 2016, ja.
Aber damals gab es das New England IPA als also es existierte, aber es kannte niemand. Also wir hatten das damals, die erste Phase wurde bei Muted Horn angeschlossen, weil es auch Freunde von uns waren.
Das ist ein, für die, die noch nicht da waren, ein wunderschöner kleiner Craft-Bier oder eine Craft-Bier-Bar in Kreuzberg, ist das richtig? Oder
Köln-Bodienstraße.
Okay, nicht Kreuzberg.
Ja. Also die haben sich damals lustig gemacht, dass es New England IPA gibt es gar nicht, haben wir erfunden und so. Also das ist so.
Sehr schön.
Ja. Und ich habe gesagt, doch, denn es gibt ja das legendäre erste, das schon 2003 gebraut worden ist.
Ja. Oder? Die wurden davor jahrelang gemacht, aber so.
Jim Kimmich, The Alchemist. Mhm. Ja.
Ja. Wie seid ihr gerade auf diesen Stil gekommen? Also es ist ja auch, wenn ihr sagt, aus der Heimbrauecke, es ist ja ein Stil, der so im Heimbraubereich schwer zu brauen ist, weil man ja sich eigentlich immer Oxidation einfängt und dann wird es ja nicht so also wie soll.
Wir hatten die Küche von Lukas eigentlich eher eine Brauerei, also okay. eine kleine Brauerei umgebaut gehabt. Also
okay.
Mit einem zweiten Kühlschrank für Temperaturkontrolle.
Ah, super.
Ja, da wurde kein Essen mehr, also war kein Essen eigentlich erlaubt, wegen Infektionsgefahr und so.
Das war schon heftig und da haben wir schon richtig viele Biere gebraut.
Ach cool.
Also bis das dann dahin war und hat uns dann eigentlich auch immer gereizt, dass...
Aber tatsächlich, warum es New England IPA war, weil man konnte das keins kaufen in Europa oder vor allem Deutschland. Und wir haben halt immer so Foren gelesen und...
Das heißt, ihr hattet das selber auch noch nicht getrunken, irgendwie woanders, oder?
Damals nicht. Also okay. Nicht zu dem Zeitpunkt. Wir haben es nur anhand Beschreibungen und an Rezepten halt nachgebraut und halt geguckt, ob die so Flavor Descriptions zu dem passen, was da rauskommt. Und wir haben dieses A Quick One, ich glaube, das haben wir... wir haben es ein Jahr lang halt nur das Bier gebraut, alle zwei Wochen oder eine. Keine Ahnung.
War zu viel.
Aber in verschiedene Varianten immer rumgespielt mit dem Rezept. Und dann, ich glaube, als ich zu Boneyard bin, habe ich dann zum ersten Mal richtige, so diese originalen New England IPAs getrunken.
Ja, hast auch viel mitgebracht danach. Da war dann
schon. Ja, da habe ich dann in New York gab es dann Hill Farmstead zu Other Half und so Sachen. Mhm. Genau.
Warum war es denn unbedingt dieses New England IPA, wo ich so festgefressen habe?
Ich weiß nicht.
War vielleicht auch der Bierstil, der uns am meisten getaugt hat.
Hm. Also, es war ohne auch ihn super vorher getestet zu haben.
Ja, aber es war auch so herausfordernd. Ich weiß nicht, es war einfach so eine Dynamik, dass man da einfach steckt drin und will einfach sich verbessern.
Ja.
Und ich fand es immer gut. Also ich glaube, viele machen so einen Fehler, die machen einen Pils, einen Stout und alle möglichen Biere und du verbesserst dich. Also ich finde, um sich zu verbessern, musst du ja immer das Gleiche machen und dann immer das in der Referenz und dann rumschrauben. Und dann lernst du okay, ich mache jetzt hier, ich gucke jetzt, ändere nur die Hefe und gucke, was passiert. Dann ändere ich die Fermentationstemperatur und dann gucke ich, was passiert. Und so lernt man halt. Aber wenn du halt immer die Hefe wechselst und den Bierstil und dann und tausend andere Sachen, dann weißt du ja nie, was genau zu was führt.
Ja, das stimmt.
Also ihr seid da schon sehr strategisch rangegangen, von Anfang an dann auch recht ehrgeizig, oder?
Ja. Ja, wir hatten ja auch gleich fürs VFX-Name Logo hatten wir gleich super am Anfang. Wir hatten dann, Freunde haben, das ist ein Laden, Patagonia Langbrett, die machen so Filmvorführungen regelmäßig und für die haben wir dann Bier gebraut und dann haben wir halt wirklich ein Datum gehabt und für das Datum haben wir dann gezielt 3-4 Biere gebraut und die wurden dann dort angeboten.
Also als Heimbrauer.
Als Heimbrauer, ja. Aber es war immer so schon das Spielen so. Wir haben einfach so getan, als wären wir eine Brauerei.
Das ist schon mutig, ne? Genauso mutig wie gleich mit so einem großen Sud irgendwie da loszulegen mit dem ersten Bier.
Ja, genau. Aber irgendwann hatten wir gesagt, also wir hatten auch durch die ganzen Praktika und so hatten wir auch gute Kontakte und man konnte sich immer Tipps holen. Wir dachten, ja, also wir müssen das einfach mal machen und dann gucken, was passiert. Also wir haben damals jeder 5.000 Euro investiert in die Zutaten und wir haben versucht, das beste Bier zu machen, das wir können.
Und dann von vornherein wollten wir da keine Kompromisse ein. Wir haben gesagt, jetzt probieren wir es und haben auch gesagt, wir füllen es nur in Fässer ab und damit wir das halt in Berlin zu den ganzen Leuten hingehen können. Das war dann ein bisschen härter, das dann doch wirklich loszuwerden, weil die Leute da halt nicht dran geglaubt haben.
Ja.
Und dann sind wir da immer abends dann noch mit so Crawler-Abfüllungen von Bar zu Bar getingelt. aber es ging uns da schon drum, um das einfach auszuprobieren, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Ja.
Nennen wir mal den Namen dieses Bieres.
Es ist A Quick One While She's Away. Das ist ja. nach der Hu-Platte. The Hu,
kennt ihr? Nee, das war, die Hu-Platte ist A Quick One While He's Away.
Ah, war hier, stimmt. Du hast recht.
Oh, Stefan.
Nee, das war ursprünglich nach einer...
Giraffes, oder?
Giraffes. So, eine andere Band.
Okay.
Die hat das so, ja.
Alles klar. Sehr schön. Und ihr habt das dann bei Kamba gebraut.
Mhm.
Wie kam das dann zustande, dass es gerade Kamba war?
Wir wollten es ursprünglich in Berlin brauen, im Kraftzentrum.
Die waren nicht fertig.
Die hatten damals, also die waren hatten Verzögerungen von, da sind Verzögerungen und die haben uns einfach gesagt, ja guck mal, macht doch das erste Bier erstmal bei Kamba und das zweite Bier macht ihr dann bei uns. Und das hat dann aber, die Verzögerungen waren länger, noch länger und dann haben wir irgendwie ein Jahr bei Kamba gebraut.
Mhm.
Und wenn das, als das Kraftzentrum tatsächlich dann funktionierte, sind wir rüber gewechselt nach Berlin, wo wir halt mehr Kontrolle hatten, weil wir dann jeden Tag in der Brauerei waren und Sachen, also wir konnten alles selber machen. Bei Kamba war es halt immer nur der Sud und dann die Abfüllung, aber das Ganze zwischendrin, da haben wir... Weil wir hatten keine Kontrolle über das, was passiert und konnten auch das Bier in allen verschiedenen Stati testen und uns verbessern, weil man macht immer was und dann macht jemand anderes irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen was und dann kommst du und dann ist es nicht so, wie es sein sollte und du weißt jetzt nicht, warum. Und dann und das hat, also der Switch zu Berlin hat uns da halt, wir haben uns da viel verbessert.
Die sind fertig seit Anfang letzten Jahres, ne? Glaube ich, seit 2019 oder schon länger? Das Kraftzentrum?
Nee, schon länger.
Ach nee, genau. Aber Berlo hat es übernommen letztes Jahr.
Ja, so genau. Das bringe ich gerade durcheinander. Ich glaube, wir sind jetzt 2 Jahre bei denen.
Ja. Alles klar.
Wahnsinn. Habt ihr gedacht, ihr tretet, dass ihr mal so eine Welle lostreten könnt? Denn inzwischen ist das New England IPA, man kann es euphemistisch sagen, durchaus gelernt in der Bierszene. Hazy Shit, kann man so sagen. Habt ihr das erwartet, dass das so losgeht irgendwann?
Nee.
Macht ihr das denn jetzt beide hauptberuflich?
Ja. Seit, ich glaube, ich seit 2 Jahren und Georg seit 1 Jahr.
Okay.
Haben wir uns rangetastet. Also war so immer gucken, wie das funktioniert und was wir uns da, welches Risiko wir eingehen können, ja.
Ja, ich finde das lustig, weil ihr seid ja tatsächlich von den, also erstmal ist es interessant, finde ich, dass in Deutschland die Leute, die diesen Stil machen, sind ja alles eigentlich keine gelernten Brauer. Also wenn ich mir angucke, eben halt Brewhart macht es, Sudden Death ist damit sehr stark, ihr seid damit sehr stark. So interessant, dass das irgendwie so aus dieser normalen gelernten Brauerecke gar nicht so stark kommt.
Jedenfalls nicht mit diesem Schwerpunkt.
Nicht mit diesem Schwerpunkt, ne? Genau. Und ihr seid aber tatsächlich die Einzigen, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen soll, ihr seid die Einzigen, die damit komplett gestartet haben. Alle anderen haben dann nach und nach so, sind sozusagen auf den Zug aufgesprungen und ihr habt gleich so gestartet. Das ist irgendwie ganz, ganz faszinierend.
Aber bei uns war das ja auch damals, wir wollten, es gab ja die Crew Republic und so Brauereien, wo alle starten mit einem Pale Ale, weil das jeder trinken will, weil alle es einfach so trinken und das wollen ja alle, aber alle machen das und dann, und die haben alle ewig viel Geld und dann kommen wir und wenn wir auch nur ein Pale Ale machen, das ist unserer Meinung hätte das halt nie, wir hätten nie gegen die ankommen können, weil uns das Finanzielle fehlt und das haben wir so einfach versucht, was zu machen, das ist das beste Bier. So.
Aber es ging uns aber auch darum halt, dass wir also eher die Neugierde hatten, einfach das Bier so zu brauen, wie wir es uns genau vorstellen. Also wir hatten eine Vorstellung von dem Produkt und das wollten wir eigentlich umsetzen und es war nicht in erster Linie jetzt, dass es sozusagen in Serie geht oder dass es weitergeht. Also wir waren ja dann sozusagen auch super happy, dass wir unsere Fässer alle losgeworden sind vom ersten Batch. Also dass wir die wirklich in alle Bars und dass wir dann so ein Feedback bekommen haben, hat uns natürlich dann auch so gepusht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es gleich nochmal.
Ja.
Weil wir eigentlich es auch interessant fanden, auch davon Iterationen zu machen und nochmal zu gucken und Variationen zu machen. Und dann verschiedene Hopfen auch zu verwenden, die uns liegen. Und dann ging das halt eigentlich Schritt für Schritt weiter, was dann halt dazu geführt hat, dass wir eigentlich jeden Monat irgendwie übers Wochenende zu Kamba gefahren sind, dort halt in Brauerei den Schlüssel bekommen, wo wir das Wochenende gebraut haben, dann Sonntag zurückgefahren, die Fässer bei den Berliner Bars abgeladen und
ja, wir sind manchmal sonntags nachts in Berlin angekommen und haben nochmal die Fässer ausgeliefert in die Bars, einfach nur um das alles abzuschließen.
Und Montag dann wieder ins Büro mit kleinen Augen und wie war das Wochenende und war gut.
Sehr schön.
Also war schon lustig. Also,
wie alt seid ihr jetzt?
35. Ich bin 37.
Und du warst es ein bisschen untergegangen. Du
bist 35.
35.
Du warst es gut, du bist noch 35.
Und das ja, dem Alter kann man sowas ja noch machen.
Ja. Hast du auch Kinder?
Nee. Ja, ich habe 2 Kinder. Ja.
Was mit neben der Familie war wahrscheinlich auch nicht ohne.
Nee, war nicht ohne. Also ist auch nicht ohne, ist jetzt auch nicht ohne, aber es macht auch Spaß, also trotzdem. Und gibt auch gute Unterstützung in der Familie auf jeden Fall.
Du sagst, oder ihr beiden habt gesagt, wir haben halt uns rangetänzt und geguckt, wie groß das Risiko ist, das wir tragen können. Wie groß ist es denn?
Jetzt ist das Risiko so, dass wir unser halt davon finanzieren müssen. Ne?
Mhm. Also jetzt. Und wir haben jetzt auch Angestellte.
Wie viele?
2.
2.
So, ein Brauer und ein Marketing, so Business Development, Branding.
Mhm. Die uns unterstützen sollte, auch bei den Festivals. Das ist jetzt Corona-bedingt gerade eine schwere Zeit.
Mhm. Ja.
Da auch.
Ja, die war eigentlich genau geplant, so uns bei den Festivals zu unterstützen, damit wir nicht immer fahren müssen, weil das ja doch anstrengend ist und wir gerade echt viel zu tun haben.
Also müssen klingt so ein bisschen gequält, aber das war halt dann am Ende so, dass wir halt...
aber wir dürfen klingt irgendwie auch gequält. Das kriegt man ja immer im Coaching. So mit, du darfst das machen, das klingt
ja,
irgendwie
keine
auch gequält.
Ahnung. Also ich mein,
ich darf zum Festival fahren.
Es macht also schon wirklich Laune. Ja.
Aber es war halt teilweise so 2 Festivals an einem Wochenende oder jede Woche. Und das ist halt... Und wir, wenn man Montag bis Freitag halt arbeitet und dann noch Wochenende unterwegs. Und das ist halt immer verbunden mit viel Trinken. Das war das ja.
Das ist halt ein Bierfest. Ja.
Wie wichtig ist denn so ein Bierfest für euch als Marke? Weil ich nehme euch wahr, als also ihr habt ein super Design. Ja. Seit ihr in der Dose seid, seid ihr irgendwie auch für mich so auffälliger, weil ihr ja in ausgewählten Stores seid, auf jeden Fall präsenter. Mhm. Und ihr habt für mich immer sowas, ihr habt einen wahnsinnigen Output. Also ihr haut ja echt Biere raus, die irgendwie sehr limitiert sind. Mhm. Und mit diesem etwas raren Image habe ich immer gedacht, könntet ihr eigentlich so ganz gut dealen. Das ist halt euer Markenkern. Wie wichtig ist denn da so ein Festival für euch eigentlich noch?
Ja, ich finde die Festivals eigentlich von der Atmosphäre, also wir nehmen ja eigentlich, wir sind ja auf 7 Festivals, wo so Flatrate-Festivals, wo die Leute irgendwie 80 Euro zahlen und dann trinken sie halt, also probieren halt alles durch und die Atmosphäre ist da halt einfach richtig cool. Und du hast halt, also du kommst mit vielen Leuten in Kontakt, also auch den Biertrinkern, und aber auch den Brauereien, und das ist halt auch, also die Brauereikontakte sind halt, also man ist halt diese Community verankert und das ist glaube ich schon cool.
Also für uns ist, also nochmal, die Festivals sind glaube ich schon super wichtig, das ist Teil von uns, also die machen uns richtig viel Spaß und ein großer Teil glaube ich von uns ist auch der Austausch mit den anderen Brauereien und da kommen wir in Kontakt mit denen und ja, lernen uns kennen, man lernt, will irgendwelche, vielleicht dann eine Collab zusammen machen oder es steht aber gar nicht im Vordergrund, also man tauscht sich aus und das ist eigentlich das Spannende.
Also vielleicht noch was, also ich glaube, die sind für uns super wichtig und machen übelst viel Spaß, aber wenn man halt jede Woche hin muss oder weil das jede Woche passiert, das macht einen müde und ich glaube, wir müssen uns zwingen halt. Also wir haben dann angefangen, dass nur ich fahre, dann fährt nur Georg. Mhm. Einfach um das rarer zu machen, damit man weiter viel Spaß dabei hat. Und dann das andere ist noch Aspekt, man wird ja immer eingeladen und also da zu sagen, nee, abzusagen ist halt dann ist schwer, weil man die Leute auch alle kennt. Und das ist so. Mhm. Und die laden halt einen ein, die zahlen das Hotel, die zahlen ja alles. Also es ist halt. Also ich finde, wenn man dann absagt,
es wirkt auch unhöflich, dann so, die haben es nicht mehr nötig.
Ja. Was ist denn so euer, ihr seid ja wahrscheinlich auch international unterwegs, wir sprechen ja nicht nur von nationalen Bierfestivals.
Ja, wir sind eigentlich eher nur international.
Genau. Was ist denn da das Must-Festival für euch so als Tipp für die Zuhörer?
Oh, jetzt Cloudwater fand ich ja dieses Jahr super gut. MBCC ist immer gut. Letztes Jahr hat Cloudwater ein bisschen so, hat nicht so ganz geklappt, wie sein sollte.
Mhm. Ich finde Poyala halt.
Poyala ist super,
Darling, ja. Week heißt nicht Weekend, ne? Nur so Weekend, ja.
TCBW, ja. Darling Craft Beer Weekend. Ja. Mhm. Genau, das sind so richtig coole Festivals, wo die Brauer auch richtig viel Spaß haben. Mhm. Wo man sehr viel zusammen feiert.
Mhm. Also ich war in Helsinki im Sommer letzten Jahr, das war auch super schön. Also die Stadt ist einfach auch nett. Mhm. War auch eine gute Atmosphäre.
Hop City ist auch immer cool in Leeds, in UK. Mhm.
Ach, so viele schöne Dinge, die wir tun können, vielleicht nächstes Jahr, wenn dieser fucking Impfstoff da ist.
Und ja, MBCC, ist ja, können, ne? MBCC ist ja noch vielleicht, das ist ja auf Oktober verschoben. Und das passiert vielleicht noch.
Ja, also so ein paar sind wir jetzt, noch am Start, ne? So ein paar sagen, wir kriegen es vielleicht hin.
Ja, und jetzt, wo wir in Kopenhagen waren, das ist ja auch realistisch, so wie es da aussieht.
Ja. Wenn es jetzt keine zweite Welle gibt oder so.
Ja. Das ist das Ding, ne? Mhm. Mal schauen. Wie ist es denn von eurem Absatz? Geht das mehr übers Ausland oder seid ihr da?
Ist immer Großteil des Ausland.
Also Berlin. Mit der Dose wahrscheinlich dann, ganz klar.
Na, immer Ausland war Fässer, ja.
Wann hat denn das angefangen? Also so, ihr habt dann ja irgendwie also die ersten Fässer fertig gehabt von dem ersten Sud und dann war gleich der zweite Sud, dass ihr auf die Dose gegangen seid?
Nee, aber wir machen
seit 3 Jahren eigentlich nur Fässer.
Also wir haben letztes Jahr. Wir hatten super lange, also ich weiß nicht, 2 Jahre lang nur Fässer gemacht.
Okay.
Dann haben wir einmal Dose gemacht.
Ja, drei Abfüllungen Dose und dann sind wir gewechselt zu nach Berlin und haben dann auch wieder nur Fässer gemacht.
Mhm. Und haben letztes Jahr im September jetzt angefangen.
Ja.
Wieder Dose.
Okay. Alles klar, weil tatsächlich, also ich habe euch das erste Mal wahrgenommen, ich weiß nicht, ob ihr jemals unseren Podcast gehört habt, wir haben am Ende immer so eine, die klassische Desert Island Bierfrage, ne, welches Bier für die einsame Insel?
Und ich habe Lukas vorgemacht.
Und da waren wir bei Sudden Death. Und die waren, oh, das ist schwierig, und zückten dann nämlich ihre Handys und waren am gucken, was sie am besten bewertet hatten und waren eben da mit, ja, was ist nicht, Trillium, First Via Check und so. Und da habe ich tatsächlich euren Namen das erste Mal gehört. Das war so Ende 2018. Okay. Und dann waren wir nämlich dann kurze Zeit später mal in der Biererei, da gab es das am Hahn und seitdem haben wir das so ein bisschen mitverfolgt. Mhm. Und stimmt, aber die bunten Dosen, die nehmen wir noch gar nicht so lange wahr, das stimmt.
Ja, wir waren immer so unterm Radar.
Ja.
Also wir waren halt nur bei Geeks bekannt. So Insider.
Aber dadurch, dass wir halt auch nur im Fass verfügbar waren. Also deswegen hatten wir aber, glaube ich, auch von Anfang an halt auch einen europaweiten Absatz, weil halt diese Bars, die das solche Fässer haben wollen, halt nicht genügend in Berlin und Deutschland verfügbar sind.
Ja. Aber stimmt, die Festivals waren für uns auch immer wichtig, weil wir nur vom Fass verfügbar waren. Mhm. Und du hast dann keine so Präsenz, also man sieht nichts, man ist ja immer nur ein Name auf einem Brett irgendwo in der Bar. Mhm. Und auf den Festivals, das war unsere Idee, wir gehen da hin und dann ist da irgendwie unser Name halt und wir sind da und dann ist es vielleicht marketingmäßig.
Und wir reisen gerne.
Ja, das reisen wir halt auch.
Ja. Also kann man nicht verheimlichen.
Ja, man muss sowas auch mit Leben manchmal füllen. Ne? Denn ich kann mir vorstellen, dass es durchaus gelegentlich den Vorwurf gibt, das sind zwei Leute, die kommen nicht aus der Branche, die haben das nicht gelernt, die verkaufen jetzt teure Dosen so mit ganz viel hazy Kram, schmeckt für den einen oder anderen vielleicht sowieso ähnlich, was machen die da eigentlich, so Hipster-Kram. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass es gelegentlich kommt. Liege ich da richtig?
Das Feedback kommt nicht so unmittelbar bei uns an. Ja, es
kommt nie bei uns an. Aber
okay, das erleben wahrscheinlich eher die Verkäufer an der Front in den Stores oder so.
Ich weiß, es gibt ja...
Weiß ich nicht, wir kennen die meisten schon. Ja. Mhm. Also, ich meine, Tieren von der Biererei unterstützt uns schon lange. Der hat auch die Biere von Anfang an, also auch die ersten Fässer mit dabei. Also die kennen uns und die kommunizieren das. Also wir haben auch zu vielen Leuten, auch zu Bottle Shops persönliche Kontakte. Also die schreiben uns auch an und wir antworten dann und schicken dann halt das Bier dorthin. Also das ist relativ unkompliziert. Und die auch die Distributoren, also auch auf den Festivals haben wir die, also kennen wir eigentlich alle persönlich. Hm.
Also liege ich falsch, dass der Vorwurf nicht kommt?
Ich weiß nicht, ob du falsch liegst. Also er ist nicht so unmittelbar bei uns. Also wenn ihr das hört, kann ich mir das schon vorstellen. Weil man vielleicht nicht weiß, gerade wenn man jetzt das erste Mal unsere Dose entdeckt, dass vielleicht so ein Vorwurf kommt, ja. Aber kann ich jetzt...
Aber ihr habt ja Selbstbewusstsein, damit muss man irgendwie auch umgehen können, ne? Gerade mit dem, ja, das sind keine Brauer.
Naja, aber dem muss man halt immer entgegen... Ja, es ist ein Beruf, ein Handwerk, das gelernt sein muss und es ist nicht einfach. Unser Ansatz ist halt, dass wir von einem Produkt eine Vorstellung haben und in der Lage sind, uns das Handwerk anzueignen, in dem Sinne, dass wir viel lesen, viel mit Leuten sprechen, auch viel mit Braumeistern, also viel Input geben. Auch selber Analysen haben wir ganz früh schon zu Laboren eingeschickt und gefragt, was da passiert, wie das funktioniert, warum das so ist. Also, was du am Anfang schon gemeint hast, das ist vielleicht kein Zufallsprodukt. Also wir sind da schon methodisch dran gegangen. Also wir hatten da schon Lust drauf. Und den Aspekt sozusagen, ein Produkt zu sehen, was dann so ist, wie wir uns das vorstellen, es hat für uns dann seine Daseinsberechtigung.
Und gutes Marketing heißt ja nicht, dass man automatisch irgendwie so ein banales Bier hat, ne? Also viele ist es ja so... Ach Gott, reines Marketingprodukt.
Gutes Marketing heißt nicht schlechtes Produkt.
Genau.
Ja.
Ach so, oder wir nehmen es aber auch nicht wahr, dass wir gutes Marketing machen.
Ja, deswegen, das war, ja. Also habe ich noch nicht gehört, dass wir gutes Marketing
ehrlich? Machen. Ehrlich? Nee. Ihr habt die Website, die ihr jetzt habt, ihr habt lange keine gehabt, ne? Kann das sein?
Doch, wir hatten immer eine.
Ah. Gleich von aber da war nur ein Bild. Foto.
Ja. Ja, sowas genau. Und ich weiß, dass ich das nämlich gegoogelt hatte und dachte, so viele Informationen.
Dann haben wir das ja mal direkt irgendwie, weil diese Website war nicht so ausgefallen. Da war man irgendwie gleich automatisch auf Facebook irgendwas klickte. Aber da sind schweinegeile Fotos drauf, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Also das macht ihr schon ziemlich gut.
Na ja, also.
Ist auch, aber hat Lukas selbst programmiert letztes Jahr.
Na, die Website ist von. Ja, seit wir Online-Shop haben, ist die ein bisschen ein bisschen mehr Inhalt gefüllt. Wir haben eine gute, also für die Dosenfotos, das sind halt Illustrationen, die machen von unserer Designagentur, mit der wir zusammenarbeiten. Und Fotos kommen manchmal ich finde es ja spannend, weil Instagram. Gibt es ja tausend Leute, die gute Fotos machen. Und wir fragen die, ob man die Fotos einfach nutzen kann.
User-generated Content. Yeah. Der Hot Shit, ne, im Marketing. Ihr wisst schon, was ihr macht. Ach echt, ihr habt das. Okay. Was könnte man denn besser machen in Sachen Marketing, wenn ihr sagt, ihr macht kein gutes Marketing? Ihr habt da jetzt extra jemanden eingestellt, der euch unterstützt.
Nee, ja, ich glaube, wir wollen das.
Also ich glaube, gerade ist es ein Zufallsprodukt und wir wollen es erkennen, warum es kein Zufallsprodukt mehr ist.
Vielleicht wollen mehr Strategie und Strategie dahinter haben. Also
oder mehr Aufmerksamkeit sich da auch dem zuwenden und nicht nur. Hast du schon einen Post gemacht, Lukas?
Nee, mach du mal. So. Genau, das war ja auch.
Also, so wie wir.
Ja, aber so ist es so. Ja, aber das ist halt irgendwie so. Und dann setzt man sich nochmal hin oder schreibt nochmal. Oder dann macht man es und im Nachhinein denkt man sich, ah, jetzt haben wir wieder alle Verlinkungen vergessen. Manche Leute können es ja so intuitiv sehr gut. Respekt vor denen. Ich check das jedes Mal, dass ich da irgendwie den Ort verlinken muss und Sachen.
Aber ja, wir müssen uns mal zwingen, Social Media zu machen. Also wir wissen, dass es wichtig ist, aber wir müssen uns echt immer dazu zwingen.
Ja.
Und also zum Beispiel, wer halt jemand zu haben, der sagt, du fährst auf ein Festival und dann lieferst du mir Fotos von den fünf Sachen. Also so muss jemand halt in den Arsch treten.
Damit dann macht er das auch artig.
Es wäre so schön, wenn das Geschäft nur das reine Bierbrauen wäre. Bierbrauen und Bier verkaufen. Das wäre so schön, wenn das Ganze drumherum nicht wäre, oder?
Bierbrauen ist das Einfachste.
Geht euch das ganz einfach? Also wie, ich habe es ja schon erwähnt, ihr habt ja echt wirklich Output. Geht euch das so leicht von der Hand? Wie geht ihr da vor?
Na, die in diesem so hazy IPA, Double IPA Bereich, da fühlen wir uns ja ziemlich wohl und das ist relativ einfach. Also wir ändern, wir können die Rezepte ändern, ohne dass wir jetzt einen Test fahren.
Mhm. Also dann ändert ihr einen Hopfen?
Na, es ist eigentlich, Malz ändert sich oft.
Auch manchmal die Hefe, aber
ja. Also Hefe haben wir ab und zu mal monatlich so neue Hefe benutzt.
Oder wie viel neuen Bieren kommt ihr im Monat um die Ecke?
Das hängt davon ab. Also jetzt eigentlich sollten jetzt, wenn alles nach Plan laufen würde, werden jetzt 8, glaube ich, im Monat kommen.
Okay, jeden Monat.
Aber Corona-bedingt ist das jetzt natürlich auch.
Okay. Und wie viel Menge jeweils?
Wie groß sind die Sude?
4.000 Liter.
Ihr seid fleißig.
Ja, es ist natürlich auch ein recht vergängliches Gut, was ihr da produziert, weil gerade die Hazy-Sachen sind ja extrem empfindlich. Also der Geek kauft die ja schon nicht mehr, wenn die irgendwie, keine Ahnung, älter als 2 Monate sind oder so.
Und der Geek ist ja informiert und mitunter nörgelig.
Ja.
Ja, aber die sind eigentlich, also ja, aber das ist eigentlich auch spannend, also die jetzt nochmal nach 2 Monaten zu trinken. Das ist
durchaus gut. Ich glaube, die sind eigentlich haltbarer, aber ich glaube, das ist etwas, woran man arbeiten muss. Also ich glaube, dass sie auch, also wir machen Biere, aber am Ende muss man auch noch gucken, also vom Tank schmeckt oft Bier halt richtig gut und danach wird es halt, also man muss halt dann auch als Brauerei an der Stabilität arbeiten. Und das ist halt so, da kommen halt dann 1000 andere Sachen, mit denen man, also ich finde es super einfach, ein Bier zu machen, das am ersten Tag super lecker ist, aber muss nach einem Monat und 2 Monaten lecker sein. Das ist halt dann, das sind so Schwierigkeiten, auf die halt, womit sich viele Leute nicht auseinandersetzen.
Aber
oder davon versagen, ja, das ist jetzt 2 Monate alt, deswegen ist es nicht gut, aber das ist eigentlich keine Art.
Aber wie macht man was bei einem Bierstil, der halt mit wenig Alphasäuren arbeitet, also einfach auch schneller altert?
Ich finde nicht, dass sie, also wenn du jetzt irgendwie Trillium oder Aller Half anguckst, dann die Rosen halten ja auch mal ein halbes Jahr. Also ich finde, das ist eigentlich nicht, das wird immer behauptet, dass sie nicht so stabil sind. Und ich glaube, die verändern sich halt schnell, aber die verändern sich einfach, aber sind nicht schlecht nach 2-3 Monaten. Also wenn man es richtig macht.
Nee, es gibt ja, wir hatten das mit dem Max von Brausturm, der halt im Interview erzählte, dass so diese erste Generation von IPAs, die in Deutschland ankamen sozusagen, also in Deutschland wusste am Anfang gar keiner, wie so ein IPA eigentlich schmecken soll, wenn es frisch ist, weil halt hier nichts Frisches ankam.
Genau.
Also, dass viele dann in den USA das erste Mal freudig überrascht waren, wie so ein frisches IPA vom Hahn schmeckt, weil auch, keine Ahnung, Sierra Nevada oder so war dann schon ein halbes Jahr alt, wenn die Sachen hierher kamen.
Ja.
Und alle wussten halt gar nicht, dass da eigentlich viel mehr Hopfenaroma reingehört. So.
Ja.
Also man hatte ein viel malzigeres, bitteres Bier, als das Bier da vor Ort sozusagen war.
Ja.
Also du kannst ja, wir haben das mal bei dieser Brewdog-Eröffnung, gab da so ein kleines Seminar und da haben sie auch so Grafiken aufgemalt, wie schnell halt die Hopfenaromen im Verhältnis zur Alterung nachlassen und so. Das ist ja messbar, grundsätzlich ja schon drastisch.
Ja, es gibt ja so Hopfenöle, die viel flüchtiger sind wie mit 10. Also das ist ja dann schnell weg und dann verändert sich das Bier halt innerhalb von 3 Wochen. Das ist dann halt weniger grasig und mehr fruchtig, was halt dann Leute wieder mögen.
Ja, also, das stimmt.
Aber im Grunde müsste man diesen Biergeeks dann ja erzählen, Leute, kauft dieses Bier doch bitte im Shop auch, wenn es jetzt älter als 6 Wochen ist.
Ja, das ist ja...
Also wir sind schon gedisst worden, weil wir das getan haben. Also Old Shit
zu Unrecht.
haben wir auch gesagt, aber es gibt Momente,
kommt da fühlst du dich allein. Lagerung,
das war so ein Moment.
Also das ist halt ein Thema, ne? Wenn du das, die Dose jetzt irgendwie...
Wenn die halbes Jahr
in der Sonne steht,
dann ist es halt, dann ist die, das ist halt ganz anders als ein halbes Jahr im Warmen.
Ja.
Da haben wir eine zweite Geschichte, die für euch ja mit diesem Schwerpunkt, dieses Stils, den ihr euch da rausgesucht habt, die für euch eine Herausforderung ist, nämlich die Lagerung und die Kühlkette, die berühmte. Wie geht ihr damit um? Ihr macht ja viel in eurer Distribution selber, glaube ich. Oder sucht ihr euch da passende Partner, von denen ihr davon ausgehen könnt, dass die euer Bier gut und lieb behandeln und es in den Kühlschrank streicheln, damit es da irgendwie...
Ja, also ich meine, was
wir auch altern kann.
Am Anfang haben wir da noch viel mehr drauf. Also wir fragen immer schon die Distributoren, ob die gekühlt transportieren und kühl lagern. Das machen die schon. Aber was wir auch gemerkt haben, dass es einfach ein Limit gibt, wie weit man das kontrollieren kann. Und da ist dann der Punkt wieder, was Lukas sagt, also es muss halt schon von uns so gut sein, dass es richtig ist. Also, dass es auch die Möglichkeit hat, stabil zu sein. Aber am Ende kann man es nicht kontrollieren, wie der Laden ist, wo er es hinstellt und in welche Ecke oder warum er es vergessen hat oder warum er nicht das frische IPA, was gerade im Fass geliefert ist, nicht gleich an den Hahn anschließt. Das können wir dann, also da gibt es halt ein Limit. Ja. Und wir hatten jetzt auch schon Fotos nochmal gesehen, die von unseren ersten Dosen, die irgendwie 2 oder 3 Jahre alt sind. Es ist gut zu wissen, dass die noch trinkbar sind, ohne dass man irgendwie Bauchschmerzen bekommt. Aber
sehen die noch ungefähr so aus wie am Anfang?
Nee, das, am Anfang war das Design noch von Lukas
selbst. Nee, ich meine gar nicht die Dosen von außen.
Achso, das
Bier. Das Bier von innen, ich meine den Inhalt.
Also ich habe letztens hat jemand eine Exploring Rainbow Soße, die war 2 Jahre alt, eingeschickt bei Untappd. Und sah das noch richtig aus.
Ja. Geil, das ist doch
cool. Also ich glaube, der hat nicht mehr richtig gut geschmeckt. Also er war halt dann so bestimmt so malzig, aber war jetzt nicht...
Braunes Brackwasser.
Ja.
Wenn man jetzt in dieser Menge rausschießt, wie ihr das macht, mit diesem Schwerpunkt, aber kann man da so nachhaltig noch seid ihr hier am Braulabel, kommt vielleicht gleich auf eure Zukunftspläne, aber kann man da nachhaltig so eine Biermarke mit aufbauen oder ist das im Kern was Vergängliches?
Wie meinst du nachhaltig aufbauen?
Ja, dass man irgendwie so ein... Also jetzt steht ihr für diesen hazy Kram und ihr haut ein Bier nach dem anderen aus. Wie lange kann man das durchhalten? Wie nachhaltig ist das? Also wie?
Ach so.
Also jetzt nicht umweltmäßig nachhaltig, sondern für eine Marke sozusagen. Ne?
Ich glaube, das ist... Also niemand sagt ja, dass wir das immer machen werden. Und ich glaube, also im Moment ist es halt so, was der Markt halt will auch. Und also... Wir werden ja auch uns ändern über die nächsten Jahre und der Markt wird sich auch ändern und man muss sich auch irgendwo flexibel sein und sich dann auch anpassen.
Wir spielen ja auch mit Bieren, die wir auch gut finden. Also wir haben ja auch Sauerbiere oder haben auch Stout gebraut und jetzt kommt ein Blond Ale raus von uns.
Stimmt, das ist gerade auf eurer Homepage, kann man das sehen. Ihr habt eine Berliner Weiß, ne?
Ja, also wir versuchen auch andere Bierstile jetzt uns da mehr Wissen zu anzueignen, um dann halt wenn die jetzt dann sehen, okay, die Leute wollen das jetzt trinken, dann können wir das auch mitmachen und fangen nicht dann von null an. So, das ist jetzt gerade so also wir bereiten uns irgendwie auch vor, dass wir auch mal andere Sachen machen können.
Warum packt ihr in eure Berliner Weiße Milchzucker? Ich glaube, das gehört ja originär nicht zwingend rein, oder?
Das ist keine klassische Berliner Weiße, das ist eher so vergleichbar mit eher den amerikanischen Interpretationen von der Berliner Weiße.
Okay. Darf man das dann Berliner Weiße nennen, wenn es keine klassische Berliner Weiße ist?
Es ist sehr weit gegriffen, also wenn du es konkret willst, so nicht. Aber das ist, glaube ich, die Frage, also wo man sagt, das ist das einzig wahre Interpretation. Also natürlich gibt es eine Berliner Weiße, die ganz klassisch ist, aber es gibt auch mittlerweile eine Berliner Weiße, die auch über Kettle Sour gesetzt wird. Und eine klassische Berliner Weiße ist halt eigentlich auch keine Kettle Sour Berliner Weiße. So. Und funktioniert aber auch. Aber die Frage ist halt immer in dem Moment, was der Anspruch ist von der Person, die es trinken will und wie man sich überhaupt auch auf das Bier einlässt. Mhm. Also manche Leute wollen ja gar nicht so eine Sauer, also nicht so eine, wie soll man sagen, so eine Sauer, die so, was sich zusammenzieht. Also
eine Säurebombe.
Ja, genau, aber andersfalls ist es halt, also wir kommunizieren das, man muss dafür halt sich offen sein und wenn man das will, dann darf man das und wenn nicht, dann ist das auch okay. So,
ich glaube, es gibt so die Fürs-Wirtschaft-Welt und dann gibt es halt, wir machen, die Berliner Weiße in der Fürs-Wirtschaft-Welt ist was anderes als in der Schneeäuler-Welt. Und ich glaube, das ist dann die Referenz. Also wenn man von uns eine Berliner Weiße kauft, ist das, man erwartet nicht eine klassische. Also so wie auch IPA hat ja heute, ist ja nichts mit dem englischen IPA von vor 500 Jahren zu tun.
Wenn ihr die fürs Via-Check-Welt derzeit in 3 Sätzen beschreiben sollte, wie ist die denn, wenn man sagt, man kauft ein Bier aus der fürs Via-Check-Welt?
Sind moderne Interpretationen, so verspielt ein bisschen, aber trotzdem gut trinkbar. Es ist sowas irgendwie.
Ich glaube, diese moderne Interpretation, ja, das ist, glaube ich, das, was das am besten trifft. Also, weil wir wollen ein IPA halt so umsetzen, wie wir es umsetzen, also wie das unsere IPAs sind. Und wir wollen auch die Berliner Weiße quasi so umsetzen, wie wir sie präsentieren, weil uns persönlich ist das auch ein, also gerade die Berliner Weiße finde ich im Sommer super. Ich trinke die total gerne, das Punch, so mit dieser Fruchtzugabe.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist auch in Ordnung, wenn man sagt, das passt nicht. Aber das ist halt, glaube ich...
Da kann ja jeder dann das Produkt für sich suchen, dass er dann...
Das ist ja aber das Tolle. Also ich meine,
die Berliner Weiße Königin ja auch vor Ort sozusagen, genau, in der Hauptstadt. Die Ulrike von der Schneeeule, du hast sie ja schon erwähnt. Genau, der ändernde Markt. Ihr sagt, ihr schaut schon, dass ihr eure Basis so ein bisschen, dass ihr Erfahrung sammelt mit anderen Bierstilen. Du hast es gerade eben gesagt. Am Ende ist es so, dass ihr schon gucken müsst, Märkte ändern sich und vielleicht wird die Fürst Wiehacek-Welt in 3 bis 5 Jahren gar nicht mehr die sein, die wir jetzt haben. Was sind denn eure Pläne?
Also was wir jetzt die meiste Zeit drauf, gerade bei uns drauf geht, ist Bau von einer eigenen Brauerei.
Also die planen wir schon, ja.
Also ihr wollt wirklich den Step machen?
Ja. Also wollten wir eigentlich schon immer. Also so Gypsy Brewing, Contact Brewing war nie, also wir, war nie unser Ding. Und wir hatten, das war ja von Anfang an, wir haben ja auch bei Kamba damals halt Wochenende selber den Schlüssel bekommen und selber Sachen gemacht. Und dann haben wir bei Kraftzentrum haben wir auch jeden Tag Sachen gemacht. Wir waren dort jeden Tag und unsere Biere zu machen und zu optimieren. Und also
ja, wir wollen die eigene Brauerei. Also,
ja. Ihr wollt es.
Ja, ja,
das nee, ist natürlich ein Riesenrisiko, ne? Riesenrisiko ist.
Weiß ich gar nicht, ob das so, also
ja, es kommt drauf
gibt
an.
Auch also, viele Möglichkeiten für uns dann halt auch verschiedene Bierstile auszuprobieren und sich dazu auszuprobieren, weil halt in der eigenen Brauerei hat man mehr Möglichkeiten da.
Ich würde das Gegenteil behaupten. Ich würde sagen, dass wir, das für uns ist gerade das größte Risiko, dass wir Contract Brewing machen und halt abhängig sind von anderen, also von anderen. Also wir können ja jeden Tag rausgehauen werden und dann ist, haben wir kein Bier, nichts und das führt sich weg. So.
Ja, und klar, ihr seid da auf dem Grundrauschen natürlich angewiesen, definitiv, so gerade, wenn man über diesen Bierstil gesprochen
hat. Ja, aber wir müssen auch eine Rechnung bezahlen und das geht ja alles, also wir haben auch Hopfenverträge, wir geben ja tausende Euro aus, das ja, muss ja alles dann irgendwie bezahlt werden, man muss ja Bier produzieren und wenn das jetzt, wenn wir keine Produktion haben, aber trotzdem die ganzen Zutaten bei uns reinkommen, oder Dosen.
Was soll man damit tun? Soll die Brauerei in Berlin stehen?
Ja.
Es bleibt ein Berliner Bier im Kern.
Wie schwer ist denn, wenn man, also ihr seid ja so preislich auch eher in einem höheren Segment angesiedelt, wie funktioniert da was jenseits von im Hazy IPAs? Also ich finde manchmal so aus meiner Sicht, es gibt ja auch eben, ihr habt ja bei Kammer gebraut, da gibt es ja eben halt hier Frau Gruber, so Frauenschuh, die haben ja auch ein Helles und sowas alles. Ich frage mich immer, wie das dann am Markt angenommen wird, wenn man halt so ein also bei Nipers ist das klar, da ist halt irgendwie wahnsinnig viel Hopfen und so weiter drin, dass das da muss viel Arbeit reingesteckt werden. Ist klar bei so einem Bier, dass das teuer ist. Ist das bei so einem Blond Ale auch klar? Oder ist das deutlich billiger, wenn ihr das verkauft? Oder ist das im selben Preissegment angesiedelt?
Na, das ist ein bisschen billiger. Also es wird behandelt wie ein Session IPA Pale Ale.
Ja.
Also das Blond Ale bezieht sich da nur auf die Farbe. Das ist
okay. Also so. Es ist kein nicht belgisch, sondern...
Nee,
okay,
das, alles klar. Das ist hopfiges Bier. Nur mit halt wenig Alkohol.
Mhm. Okay.
Ja, aber jetzt zum Beispiel, wir wollten auch letztes Jahr ein Helles machen, aber preislich funktioniert das für uns nicht, weil bei uns beim Contract Brewing zahlen wir so viel Geld, dass wir gar nicht in diese, also auch wenn wir gar nichts daran verdienen, wir sind trotzdem viel zu teuer, auch die Produktionskosten sind viel zu teuer, um das irgendwo konkurrenzfähig zu verkaufen.
Das meine ich, denn man sieht es eben dann halt eben auch, es gibt ja auch Brauereien, die auch sehr viele Gypsies beherbergen, die im Prinzip auch denselben Stil auch selber brauen, wo es dann aber die eigene Dose ist dann deutlich billiger als die von den Gypsies halt. So. Mhm. Das ist auch völlig klar, weil ne, die müssen es einfach teurer verkaufen, sonst funktioniert es halt nicht.
Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel eine eigene Brauerei hast und dann hast du deine Brauer, die sind da und ob du jetzt da einen Tag nichts machst oder dafür ein Helles machst,
ja.
Also das kostet ja nichts, das kostet ja nur ein bisschen Malz.
Ja, das stimmt.
Also
Das heißt, eure Biere würden mit dem Bau der eigenen Brauerei auch günstiger werden?
Nee.
Schade.
Nee, das bedingt sich nicht unbedingt. Also das ist jetzt nicht...
Wir arbeiten gerade auch mit einer... Also bei uns war es zum Beispiel so, den Preis, den wir... Also unsere Bierpreise richten sich ja an den Marktpreisen.
Ja.
Und das war von Anfang an so. Und wir hatten bei den ersten Bieren hatten wir halt null Marge. Und die versuchen wir halt zu optimieren.
Mhm.
Ja, also, und das war immer so, okay, wir müssen, das ist jetzt der Marktpreis und dann müssen wir, entwickeln wir Rezepte und das muss funktionieren. Und wir brauchen einfach die höhere Marge mit der eigenen Brauerei dann, um die Brauerei zu bezahlen. Und also, weil jetzt ist es halt alles, wir verdienen extrem wenig Geld.
Also, dass das seinen Grund hat, dass die Biere hochpreisiger sind, unbestritten. Aber es ist natürlich in Deutschland eine Preisfrage, gerade was den Biermarkt angeht. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die wird euch auch gelegentlich einholen, kann ich mir vorstellen. Wenn man mehr Bier verkaufen will, außerhalb dieser Biergeekblase und dieser Community, die ja dummerweise nicht in demselben Maße wächst, wie vielleicht die Bierbrauszene.
Na, aber, also... Das kommt darauf an, also wenn wir unsere Zielgruppe wenn wir eine Zielgruppe haben, dann müssen wir gucken, das ist ja eine andere Strategie dann. Aber im Moment haben wir ja eine andere Zielgruppe. Mhm. Also unsere Zielgruppe ist.
Aber ja, auch das Volumen, was wir, also auch wenn wir eine eigene Brauerei hätten. Also
ja,
es ist geringfügig, das ist lächerlich. Also das machen andere Brauereien.
Was würdet ihr denn da planen oder was plant ihr? Ihr plant ja schon eine Brauerei, welche Größe soll das denn werden?
Das ist eigentlich.
Das sind 25 Hektoliter
Sudhaus.
Und die Tanks, je nachdem, wie sich das entwickelt. Also, das ist so. Also, wir werden nicht größer, als wir jetzt haben. Bloß, dass wir es halt selbstständig haben.
Das heißt, ich kann mir einen Taschenrechner nehmen, ich kann es aber auch irgendwie, ihr könnt es mir auch sagen, wie viel habt ihr Ausstoß im Jahr?
Also, wir hoffen, dass wir dann so zwischen 3.000 und 4.000 Hektoliter irgendwann haben. Mhm. Aber das ist jetzt noch nicht da, muss sich auch entwickeln. Aber das ist so eine Grenze, wo das dann interessant wird, sozusagen, dass es auch funktioniert. Und dann ist es wieder ein Risiko, wenn man es natürlich nicht erreicht, was du meintest. Ne?
Mhm.
Aber grundsätzlich, ja, ist das vernichtend klein, was wir da an Produktionsmenge haben. Also auch im Kraftbierbereich gibt es Brauereien, die machen 50.000 im Jahr Hektoliter. Muss man schon sehen.
Gibt es aber in Deutschland ja wiederum wenige, ne? Also jetzt in Berlin, Berlo macht, glaube ich, 8.000.
Na gut, aber ich meine jetzt so, also europaweit
betrachtet. Ja, also, ne? Also klar.
Wo ich auch eher das sehe, dass unser Bier quasi gefragt ist. Mhm. Und das ist, muss man einfach, und so sehen wir das ja.
Ja, genau. Ja, super.
Ja. Aus Berlin in die Welt.
Naja, aus Berlin in der Welt, also Berlin ist ein Teil von uns auf jeden Fall. Das gehört zu uns, da haben wir Spaß dran, den Austausch, kriegen auch enorm viel Feedback von Leuten, die hier von außerhalb kommen und das entdecken.
Mhm.
Der Berliner Markt ist unser Hausmarkt, wie soll man sagen, da kennen wir halt die Bars, das macht richtig Spaß. Und da muss man halt sehen, außerhalb von Berlin sind die Märkte, also Hamburg ist bestimmt auch stark entwickelt, aber das ist halt deutschlandweit sehr unterschiedlich, die Entwicklungen. Und da sind andere Länder einfach viel weiter und die Nachfrage nach unserem Bier da. Und durch die Festivals kennen wir auch die Leute und deswegen macht es eigentlich auch Spaß, dorthin zu verkaufen und fühlt sich nicht falsch an.
Ja.
Ich glaube, in Hamburg ist der Markt vielleicht gut entwickelt, aber er kommt ja auch an seine Grenzen hier, ne? Das ist einfach ein Problem. Du hast eine zu kleine Community hier für das, was dann am Ende hier produziert wird. Und wir sind ja schon in einer Phase auch der Konsolidierung gerade. Wir befinden uns gerade in einer Corona-Zeit, die wird, glaube ich, auch ein Katalysator sein für viele Dinge, die nicht so schön sind. Und ich persönlich hoffe, dass wir noch dieselbe Vielfalt an Brauereien haben in einem Jahr wie jetzt, aber so ein bisschen ängstlich schaut man da ja schon rein, gerade was diese Branche betrifft. Also, aber ihr seht das optimistisch, ne? Also
ich glaube, das ist halt viel härter, also aus meiner Wahrnehmung, ich kann es nicht, es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, glaube ich, wird es die traditionellen kleinen Brauereien viel härter treffen, weil die noch viel eher auf so Bierfesten am Wochenende Direktverkauf gehabt hatten. Worauf wir jetzt ja sozusagen viel flexibler mit einem Online-Shop drauf reagieren können.
Und ist der explodiert in den letzten Wochen?
Überhaupt. Also nicht explodiert, kann man nicht sagen.
Mhm. Aber ja.
Also er hat uns unterstützt, aber explodiert nicht. Also wir hören von anderen, dass er besser funktioniert, was auch wieder ein Thema ist für den Marketing. Vielleicht können das andere Leute auch besser. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es da auf jeden Fall viel Bewegung drin geben wird, weil die sind einfach darauf angewiesen, traditionelle Brauereien, die in ihrem Umfeld verkaufen und auf diesen Bierfesten im Sommer, und die sind jetzt alle weggebraucht. Und wie sich das entwickelt, kann ich denn, also weiß ich nicht. Und in der Craft-Bier-Szene, die Brauereien, klar, wenn du einen Brewpub hast, bist du wahrscheinlich auch jetzt nochmal stärker getroffen gewesen. Das muss man auch sehen. Aber grundsätzlich bin ich ja Optimist und denke, dass es irgendwie vielleicht auch mal eine Post-Corona-Zeit gibt, in denen die Leute das auch wieder ein Bier in Geselligkeit genießen können und wollen. Also das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Faktoren, dass ein Bier schmeckt, dass man in Gesellschaft trinkt.
Thema Gesellschaft, plant ihr auch einen Brewpub zur Brauerei?
Nee. Ziel ist Produktionsbrauerei. Erstmal. Also einfach eine Produktion zu gewährleisten, Qualität halten.
Aber das ist halt auch in Berlin wieder, wenn du einen Brewpub hast, brauchst du halt eine Location, die in Berlin erreichbar ist, weil Berliner sind zurzeit nicht so auf öffentliche Verkehrsmittel, aber wenn, dann bewegen sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und wenn man da nicht erreichbar ist, dann ist man halt da nicht dabei. Insofern, ja, muss man sich da, glaube ich, klar machen, wenn man im Zentrum. Also ist keine Location für uns zu finden, für eine Brauerei. Ah. Zumindest nicht, wenn Lukas und ich das stemmen wollen. Und wir sind nur, ist nur unser Geld drin, sage ich mal.
Na, es ist ja der Plan für die nächsten 5 Jahre. Wer weiß, was danach noch passiert, ne?
Das stimmt.
Es gibt so viele schöne Brauereien, die aus dem Heimbraubereich kommen, eigentlich wie ihr. Also ich glaube, dass die Heimbrauer schon wirklich elementar wichtig sind für die Craft-Beer-Szene eigentlich, oder?
Na, also vor allem, also man sieht es ja in den USA, da gibt es ja viele Brauereien, die ursprünglich nur Heimbrauer waren. Ja, also ich weiß nicht, ob es im Moment wichtig ist, aber da passiert halt, ich glaube, die kommen halt mit einem anderen Ansatz an. Und ich glaube, was bei uns halt auch gut war, also wir haben ja kein Wissen, und dann eignen wir uns ja alles an und machen Fehler und lernen und versuchen andere Sachen, weil wir jetzt, weil du hinterfragst Sachen, und ich glaube, also beim Biermachen gibt es super viele, ich glaube, Tim von Tonto Öl sagt, the brewing is believing, so. Also es gibt super viele Brauer, die einfach überzeugt sind, dass das, was sie machen, irgendwann, also das macht besser das Aroma, aber das ist alles so, da gibt es keine Studie dahinter, das ist alles, da gibt es keine Vergleiche. Und jeder macht braut an, also super viele Leute, die am Ende das gleiche Produkt machen, aber auf andere Art und Weise, weil einfach jeder einfach überzeugt ist, es gibt so Kleinigkeiten, die irgendwie, wo jeder denkt, oh, das ist jetzt das, ich mach das und deswegen sind die jetzt so gut, aber wir haben auch solche Sachen gehabt, und dann haben wir einfach nur, um den Prozess zu vereinfachen, haben wir den mal weggelassen und geguckt, ob das jetzt tatsächlich einen Unterschied macht, und nee.
Okay. Ja, kann ich total gut verstehen, weil man hat ja seinen Abläufen manchmal. Also ich habe das bei mir, bei meiner Arbeit tatsächlich auch, dass es irgendein bestimmtes Gerät gibt oder irgendwas, das man immer benutzt hat für eine Zeit lang, was natürlich auch dann gerade so Flavor of the Day ist. Das hat man irgendwann entdeckt und fand es total super. Man hat auch das Gefühl, das muss unbedingt sein, und dann vergisst man es manchmal sogar und denkt irgendwie, war eigentlich auch ganz geil.
Ja, oder man merkt nicht mal den Unterschied.
Also ja, genau, so, man merkt nicht mal den Unterschied, genau. So. Das ist, ich glaube, vielleicht sind die Amerikaner haben insgesamt in anderen Bereichen, die haben ja eher, glaube ich, so einen Pioniergeist. Also so dann irgendwie, also ich muss das auch nicht unbedingt gelernt haben. Ich kann mir das selber reinziehen, und wenn ich das kann, kann ich das. Irgendwie dafür muss ich nicht Braumeister sein.
Ja, ich glaube, es ist aber auch eine spezielle bierhistorische Geschichte in Deutschland.
Das kommt natürlich noch dazu, dass das sicherlich
ja was. Ich glaube, grundsätzlich so kulturell, Amerikaner haben nicht so eine Angst, glaube ich, vom Versagen oder einen Fehler zu machen. Die stehen auf, nachdem sie hingefallen sind. Und es ist viel selbstverständlicher, dass man das ausprobiert.
Ja.
Also aus meiner Wahrnehmung. Und in Europa oder Deutschland, vielleicht ist es auch Vorurteile, weiß ich nicht. Glaube ich, ist man eher so, dass man problemorientiert ist und sich viel sehr schnell im Detail verliert, was alles schiefgehen kann, als dass man sagt, lass es uns einmal ausprobieren. Und dann können wir genau sagen, was das Problem war, aber das ist, glaube ich, der große Unterschied, warum auch in
Habt ihr denn für die nächsten 5 Jahre analysiert, was alles schief gehen kann, oder habt ihr das auf die amerikanische Art vor?
Ich glaube, so Teil. Also ich glaube, wir haben eine gute Portion von dem, dass wir sagen, wir müssen es angehen, weil wenn wir es nicht den ersten Schritt machen, dann passiert es nicht. Ansonsten sind wir, glaube ich, relativ gut in der Kommunikation miteinander und sagen uns, wo wir Probleme sehen, können es aber auch priorisieren und sagen, jetzt müssen wir uns drum kümmern, wann es soweit ist. Gut, dass wir dran gedacht haben. Aber wenn wir uns um das jetzt kümmern, dann kriegen wir gar nicht den zweiten Schritt hin, weil das ist irgendwie der 10. Schritt.
Eure Freundschaft war nie in Gefahr, weil man zusammen Business macht. Manche sagen ja, auch mit Freunden Business aufziehen kann klappen, kann aber auch schief gehen.
Nee, also bisher funktioniert es.
Gibt es einen Punkt, wo ihr beiden wirklich total unterschiedlich seid?
Ich glaube, ganz viel. Aber es ist ja ergänzend dann. Also es ist ja auch bei der Aufgabenverteilung ist ja auch schon sehr, sehr unterschiedlich.
Und seid ihr in diesem Brauprozess und Bierfindungsprozess gleichberechtigt oder gibt es da einen, der ein besseres Gefühl hat für, keine Ahnung, Hopfen?
Also, wir waren am Anfang, glaube ich, gleichberechtigt. Also jetzt macht Lukas die Rezepte.
Einige sind gleichberechtigter als die anderen. Ja.
Also ich kann immer meinen Input geben und er wird gehört und wird auch berücksichtigt. Aber ich bin halt auch jemand, der sagt, es muss halt einen Punkt geben, wo es irgendwie, also ich will eine Berechtigung haben, das Feedback zu geben. Wenn es jetzt sozusagen das Bier ist, was wir die gleiche Vorstellung haben, dann brauchen wir nicht jede Woche über das Bier oder über die Hopfen nochmal zu diskutieren, weil sonst reibt man sich auf. Also und dann muss man auch gucken, wann man vielleicht sein Ego durchsetzen will oder ob man einen berechtigten Ansatz haben will. Also ich glaube, das ist so.
Das ist eher beide so gleichzeitig die Arme verschränkt. Das ist der Moment, wo es schade ist, dass wir keine Bildebene haben, die wir angesprochen haben als reiner Podcast. Das war ganz hübsch.
Ja. Okay.
Offensichtlich seid ihr euch da einig.
Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine gute Art, miteinander zu arbeiten.
Und ihr könnt auch noch ein Bier zusammen trinken gehen nach der Arbeit.
Ja.
Wir treffen uns auch privat, sage ich mal. Und obwohl es uns da die Freunde Feedback geben, dass es schwer ist, eine Konversation zu erhalten, wenn wir beide uns treffen, dann reden wir einfach weiter über das Bier. Also
fürs Bier. Also man,
ist schwer dann zu trennen. Also das ist das Thema.
Das heißt, die Freunde treffen sich nicht mehr mit euch gemeinsam.
Doch schon.
Doch.
Aber wir geben uns Mühe, nicht gleich auf unser
Bier. Nicht sofort über Bier zu reden.
Aber wir waren früher ja viel miteinander klettern. Zeitmäßig ist das jetzt ein bisschen untergegangen so. Aber wir gehen noch zusammen klettern in der Kletterhalle im Haussport. Ja.
Jetzt gerade ja wahrscheinlich nicht mehr, ne? Oder
hat wieder gerade nicht. Nee. Also ist die
Aber jetzt geht's ja wieder los.
Ja, also jetzt hoffentlich die Kletterhalle bald wieder. Ja.
Dann gibt es noch ein Leben neben dem Bier.
Also, Bouldern, ich weiß nicht, also klettern man ist da sehr konzentriert und hat eine gute Pause, eine sehr intensive, kurze Pause und kriegt den Kopf frei, das ist schon gut. Ja. Also auch persönliche Einschätzung muss ich da sagen.
Ich habe nur mal so einen kleinen Kletterkurs gemacht, wo man dann halt diesen deutschen Alpenverein Ausweis kriegt, dass man überall klettern darf, aber den habe ich auch nie benutzt. Also meine Klettererfahrung ist genau 2 Tage.
Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, mir nicht bewusst, dass du kletterst.
Aber ich glaube halt, hat ja jeder was für sich. Ich meine, vielleicht spielst du Instrumente, da ist man ja auch konzentriert und fokussiert sich da drauf.
Nicht und privat. Das ist,
ja, keine Ahnung. Oder der andere geht
der rein, Musiker kommt nach Hause und macht die Musik aus. Das
ja.
Ist,
ja, das kenne ich auch, kann ich auch nachvollziehen, dass man sozusagen den ganzen Tag was gemacht hat, da so konzentriert und dann was
anderes. Das ist tatsächlich genau der Punkt, weil du dann nämlich auch, du hast dann immer noch die ganzen Sensoren alle an und deswegen nimmst du es auch ganz anders wahr, was passiert, wenn da Musik läuft.
Dann wahrscheinlich beurteilst du die Aufnahmen und du ärgerst dich,
genau. Das war
ja schlecht
auch. So, hast irgendwie, wie denkst dann ganz andere Sachen, denkst, nee, das will ich jetzt gar nicht so und
Könnt ihr noch unkompliziert Bier trinken? Das ist ja immer die große Geschichte, wenn man dann also sich reingearbeitet hat ins Bier und einfach mal in die Eckkneipe von nebenan geht mit irgendwelchen Leuten. Könnt ihr das noch genießen, so?
Doch, auf jeden Fall.
Ja. Also ich finde, dass man schon so ein Grundrauschen, so analysieren, ist immer dabei, aber jetzt ohne, dass man drüber redet, aber so, man nimmt das bewusster wahr, das Bier. Aber trotzdem kann man... Ja. Kann,
also für mich ist es eines der wichtigsten Aspekte vom Bier, das Gesellige. Also ja. Ich trinke eigentlich nur Bier in Gesellschaft und das macht mir am meisten Spaß. Also merke ich auch, wenn ich das Bier... Es gibt ja so Momente, dass man irgendwie ein Bier analysieren will und gucken will, ob das jetzt so passt. Und das ist dann ja relativ technisch. Also, aber um ein Bier, also es schmeckt doppelt so gut, wenn man Freunde dabei hat, die auch Spaß haben.
Mhm. Ja. Wobei ich ja tatsächlich, also eine Zeit lang habe ich viel analysiert immer die Biere. Also auch, man kommt nicht davon los. Und dann habe ich privat immer einfach Wein getrunken, weil das so andere... Aber jetzt mittlerweile bin ich wieder, so, also kann auch Bier trinken, ohne jetzt drüber zu reden.
Ja, vielleicht macht ihr irgendwann mal einen Hybrid.
Ja, ist nicht geplant, aber.
Ein schön Bier, Wein, Hybrid, dann fließt das alles wieder zusammen.
Ja, dann passiert, also ja, das ist dann auch so, dann trinkt man Wein und dann fängt man an, die Weine zu analysieren. Das ist jetzt auch, das hört dann
nicht mehr auf. Ja, wobei ja teilweise so auch in dieser Naturwein-Ecke, Naturwein und Sauerbier ist ja gar nicht so weit auseinander.
Mhm. Ich glaube ja, wenn man so ein Lambic hat oder und dann die zu trennen, ist manchmal gar nicht. Also ja. Klar, es sind unterschiedliche Getränke, aber die Geschmackserlebnisse.
Genau, also so ja. Fand ich wirklich, manchmal war ich verblüfft, wenn man halt bedenkt, dass ja der Rohstoff halt so unterschiedlich ist, dass dann die Geschmäcker dann doch vergleichsweise eng beieinander liegen. So. Mhm. Also ganz, ganz beeindruckend eigentlich.
Gibt es etwas, was wir unerwähnt gelassen haben für die nächsten 5 Jahre, was unsere Hörer wissen sollten, was euch und Fürst Wiecek angeht? Ihr dürft euch nie trennen als Geschäftspaar, weil sonst gibt es Fürst und Wiecek. Aber auch das wäre eine coole Geschichte, aber das möchten wir nicht erleben.
Aber da gibt es dann zwei Marken, das sind so Aldi Nord, Aldi Süd mäßig. Ja, oder Balsen, Balsen und Lorenz.
Oder Evil Twin.
So, jetzt war nur so ein Sidekick, weil ich gerade dachte.
Nee, Weil ich würde mal was eingefallen, wir hatten mal gedacht, also fürs Wiecek, also Wiecek ist halt ein sehr komplizierter Name. Und eine andere Idee, was wir uns nennen können, war George Lucas.
Aber das hat, ja stimmt, das war auch meine Diskussion.
Das ist geil, ganz geil gewesen.
Aber es ist auch ein bisschen nerdig. So. Aber fürs Wiecek, das ist halt auch das Witzige, dass, also wir hatten halt auch gedacht, dass Wiecek zu kompliziert ist. Aber es gibt halt ganz viele Leute, die uns ansprechen, ihr seid das mit dem nicht aussprechbaren Namen. So.
Und deswegen, das funktioniert eigentlich ganz gut, ja.
Dass sich deswegen das dran erinnern. Mhm. Obwohl ich glaube, immer noch in der Bar, wenn man den Namen nicht ausspricht kann, dann ist man sich eher verhalten, dass man es bestellen will. Also jetzt rein in der Bar.
Stimmt, in der Bar ist das komisch, ne? Ja. Mhm. Wo das Symbol, auf das ich die ganze Zeit gucke bei deiner Mütze, wo kommt das her?
Hat ein Freund von Lukas gestaltet.
Also eigentlich ist es, ich habe das so ein Sketch gemacht, also es war eigentlich nur halt eine Gerste und dann hier unten war ein W.
Aha.
Und dann, es gibt ja Fürsten, also Kronen, aber das sah kacke aus und dann habe ich so drei Dings drauf gemacht. Und der Kumpel hat das dann halt so grad gezogen und jetzt sieht es halt aus wie eine Bischofsmütze oder was auch immer, Blatt ja, oder Surfbrille. Also gibt's
verschiedene Interpretationen.
Ja. Aber jetzt ist es einfach so entstanden.
Ja. Cool.
Jetzt würden wir gleich die Bierstile erfahren, die ihr so sonst so trinkt, weil dann wären wir bei der berühmten Desert Island-Frage, auf die du ja, Lukas, vorbereitet
hast. Ich bin gespannt, was er sagt.
Die einsame Insel und sie ist warm oder sie ist kalt, könnt ihr euch selber aussuchen.
Ja.
Und das Bier ist immer da.
Ja, ich habe überlegt, aber ich finde es auch...
Du solltest einen Bierstil sagen.
Ein Bierstil? Nein, du kannst auch...
Nee, oder ein Bier.
Ein Bier, ja.
Also ich hätte wirklich ein IPA von uns genommen.
Das ist auch nicht ehrenrührig.
Nur ein bisschen.
Aber da wären wir schon dabei, wenn du jetzt also wirklich so guckst über die letzten Jahre, welches wäre denn das, wo du denken würdest, da habe ich gedacht, das ist das Geilste, was wir je gebaut haben.
Das ist der Leuchtturm.
Gibt's das? Genau.
Das war jetzt für mich Toe-Cutter zuletzt. Also das war wirklich nochmal so outstanding. Mhm. Habe ich gleich so wirklich probiert gehabt, gesagt, oh, das ist richtig
gut. Ja, Toe-Cutter war gut. Impresario fand ich gut dieses Jahr.
Ja.
Also so die neuen Biere. Mhm. Und ich glaube, A Quick One ist halt auch... Einfach von der Nostalgie her.
Mhm.
Der erste Sud. Mhm.
Braut ihr denn jetzt, wenn ihr sagt, ihr kommt mal mit 8, 9 raus?
Also nochmal, das sind die Biere, die du mitnehmen würdest.
Na, ja. Okay.
Und du?
Ich dachte, ich darf ein Bierstil sagen. Ich hätte also sauer, fruchtige Sachen.
Okay.
Und jetzt weil es über die irgendwas? Zeit ist. Also für mich ist es halt.
Wir hätten schon gerne ein Bier.
Wenn du eins hättest.
Du bist gnädig, ne? Du wirst nicht so nerven.
Alter, ist müde geworden.
Nicht vorbereitet. Ich dachte, ein Bierstil reicht. Nee, habe ich keinen.
Okay. So Quickman nochmal neu auflegen, macht ihr sowas?
Ist geplant für dieses Jahr.
Also es gibt. Aber tatsächlich hat uns jemand angeschrieben, der es für seine Hochzeit haben will.
Aus UK, der hatte irgendwie eine Verbindung zu Berlin, wo er das Bier hier damals getrunken hat mit seinem Kumpel. Und irgendwie wollen die für die Hochzeit, haben angefragt und dachten, ja okay, mal. Versuchen wir es nochmal.
Ach, geil. Bei der schönen Geschichte.
Ja, ich wollte gerade sagen, also für die Hochzeit, wenn uns da jemand anschreibt, das finden wir schon gut.
Aber du weißt nicht, wie viele Menschen jetzt vielleicht heiraten möchten. Nicht, dass der da jetzt...
Ja, okay, dann müssen wir natürlich tacken. Nee, aber das war schön.
Die sich alle irgendwie eine Geschichte ausdenken, wie sie sich im Muted Horn kennengelernt haben.
Nächstes Jahr habt ihr Fünfjähriges.
Ist das so?
Ja. Dann könntest du als Jubiläumsbild auflegen.
Ja, krass. Ja.
Stimmt, da könnten wir was draus machen.
Nee, aber,
das ist immer ganz gut, wenn man vielleicht jemanden noch im Team hat, der sagt, da könnten wir noch was machen. Das sind Daten, die gerne dann einfach vorbeirauschen.
Ja, ja,
im Nachhinein denkt man sich, ach,
aber ich glaube, die gehen bei uns an beiden da vorbei.
Also aber auch so alles, was wir irgendwie, wenn wir uns irgendwie auf Sachen gefreut haben, ist halt immer so ein Grundrauschen, was echt viel ist. Und ich glaube, das haben schon wahrscheinlich ganz viele gesagt, es ist einfach auch viel zu tun immer. Also es geht nicht, ohne dass man viel arbeitet. Also es ist Arbeit, die wir gerne machen, aber es ist halt viel. Und da verpasst man dann auch so Momente, wo man eigentlich mal inhalten sollte, wo man sich freuen kann, so auch wo man gutes Feedback bekommt. Das ist so, man ist da schon sehr fokussiert und
Also konkret geht es aber schon um die Brauerei, die ja schon echt konkret geplant ist. Und wir haben einen Mietvertrag und wir haben die Brauerei bestellt. Und da gibt es halt immer so, wir dachten, jetzt, wenn das passiert. Also da gibt es ja viele Stadien und wenn das passiert, dann machen wir eine Flasche auf, aber wenn das passiert, dann
steht sie halt einfach da.
Nee, dann kommen tausend andere, wir haben also viele, das ist abgeschlossen, aber wir haben gerade, dann kommen zwei, drei andere Sachen, wo wir dran hart arbeiten müssen und gar keine Zeit finden, um es zu feiern, selbst zu feiern. Und jetzt am besten war ja, wo wir dann auch irgendwelche Verträge unterschrieben haben und dann kommt Corona und denkst du so, ja, jetzt müssen wir uns darum kümmern, wie wir die nächsten Monate
also überleben. Grundsätzlich überleben, ja. Das ist halt schon Wahnsinn. So.
Und du hast gerade den Mietvertrag unterschrieben und der Brauanlage bestellt und dann...
Aber ihr plant ja weiter, insofern denke ich, kommt ihr gut dadurch?
Ja, denke ich auch.
Ich wünsche es euch jedenfalls, weil die Biere sind geil, eure Geschichte ist cool, es ist sehr viel Mut dahinter, ich bewundere das immer. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Moment, wo ihr euch wünscht, ihr wäret einfach in diesem Web-Development geblieben.
Ah, gibt's ja oft.
Nee?
Manchmal ist es so, einfach so ein 9-to-5-Job und dann bekommt man mehr Geld. Und also man kommt nach Hause und hat aber es ist nur 5 Minuten und dann ist man wieder.
Also gerade wenn man halt solche Rückschläge wie Corona denkt.
Ja, ja, genau. Also hätte man jetzt Homeoffice oder was auch immer und hätte man so also entspannte Zeit.
Und diese ganzen Netflix-Serien gucken können, die überall besprochen werden. Ja. Und die Bücher und so, die man lesen könnte.
Es geht alles an uns vorbei.
Ja.
Ja.
Es ist schon lange her, dass wir einen Kletterführer gekauft haben von irgendeinem Klettergebiet oder so.
Ich drücke die Daumen, dass ihr das alles nachholen könnt. Nach Corona und wenn die Brauerei steht. Das läuft, nur um es abschließend zu sagen, wann soll die stehen? Haltet ihr das Timing?
Also vielleicht irgendwann nächstes Jahr. So. Okay. Also ich glaube, gerade in der Corona-Zeit da was Konkretes zu sagen, wäre Quatsch. Also,
aber ihr habt einen Platz, ihr habt die Brauanlage bestellt.
So schlimm wie bei Stone wird es nicht werden, dass sich dann daran verschiebt.
Ja, hoffentlich nicht.
Den Film kennt ihr aber, ne? Es gibt auch.
Ja, wo dann plötzlich irgendwie Risse in der Mauer.
So. Risse in der Mauer und alles, was fand ich vorhin, wo wir drüber sprachen. Also,
aber es sind ja auch andere Dimensionen.
Es sind etwas andere Dimensionen, aber genau, weil wo eben halt Amerikaner versus Deutsche irgendwie. Ich glaube, der gute Greg hat also mit der deutschen Mentalität einigermaßen zu tun gehabt. Vielleicht auch mal für Leute, die es halt nicht wissen, irgendwie kurz gesagt, es gibt auf Amazon halt einen Film, der heißt The Craft Beer Jesus. Da geht es halt um den Bau der Stone-Brauerei in Berlin und falls ihr noch nicht gesehen habt, der ist sehr spannend.
Haben wir noch den Kulturtipp zum Schluss
gegeben? Genau.
Und machen jetzt total elegant die Biege. Wir sitzen ja zum ersten Mal wieder in diesem Studio.
Ja.
Wir stellen fest, dieses Studio ist echt warm.
Ja, ja.
Unsere Gäste sehen auch schon, also mehr ausziehen können sie nicht.
Ey, wir haben auch T-Shirts.
Dann wird das alles im Team. Also insofern würde ich sagen, lassen wir mal Luft rein hier in diesen Raum und sagen, toll, dass ihr da wart.
Ja,
wir haben uns so gefreut, dass ihr euch gemeldet habt.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Ja.
Und sagen tschüss.
Und auf bald.
Tschüss.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.